Das Thema, das ich für heute mitgebracht habe, lautet: Was passiert nach dem Tod? Den kann man da eigentlich fragen, was nach dem Tod so passiert. Die Schwierigkeit liegt ja daran, wer weiß was darüber. Das Thema betrifft uns alle irgendwann, entweder sehr persönlich, wenn es um uns selber geht, oder auch, wenn ein Angehöriger stirbt. Wer kann zuverlässig Auskunft geben? Die Antwort auf diese Frage hat eine ziemliche Faszination. Das ist eine der größten Motive der Selbstmordattentäter der Islamisten. Mit einer Tat ins Paradies zu kommen. Nach dem Vorstellung der Koran, des Koran. Sie werfen ihr Leben weg, nehmen das Leben anderer, um selber ein paradiesisches Leben zu erhalten. Der Mord an anderen beschert ihnen den Himmel. Was für eine teuflische Verführung. Allerdings schneiden die Verführer nicht selber den Sprengstoffgürtel um, die schicken immer andere, die sie dann dafür gewonnen haben. Religion wird hier missbraucht, Glaube wird missbraucht für Terror, für Machtansprüche. Die Vorstellung bei diesen Leuten vom Paradies in dem Koran entnommen, sehr plastisch, sehr männerfantasielastig, wenig lebensnah. Übrigens könnte sein, dass manche eine Überraschung erlebt, ja. Diese 70 Jungfrauen, auf die da meistens warten, das Wort könnte auch Weintrauben bedeuten. Also es kann schon sein, dass es schwierig wird. Aber nun ja, ihr merkt eine Vorlage aus schon viel zu langer Zeit, die lange her ist. Und heute Morgen möchte ich die Frage einfach mal in den Raum stellen, was passiert nach dem Tod denn eigentlich? Stimmen diese Fantasien? Was kommt da? Was wartet da auf uns? Und ich möchte am Morgen den fragen, der die Welt Gottes kennt. Der selber tot war, der selber im Totenreich war, sich dort aufgehalten hat, der von dort wieder auferstanden ist, möchte Jesus fragen, was passiert nach dem Tod, Herr Jesus? Was kannst du uns sagen, wenn wir die Augen zumachen? Jesus hat ein Gleichnis darüber erzählt, das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Er hat einiges dazu gesagt. Allerdings muss ich zur Vorsicht mahnen, die Bibel ist kein Buch, die unsere Neugierde über das Jenseits befriedigen möchte. Das kann man dann im Koran lesen oder auch manchen christlichen Romanen, wo dann einiges drinsteht. Aber sie selber ist sehr sparsam in diesen Angaben über die Ewigkeit, über das Leben bei Gott. Und gerade das, denke ich, macht sie glaubwürdig. Sie schmückt da nicht aus, sie erzählt uns keine Märchen, sondern bringt das, was für uns und unser Leben heute wichtig und relevant ist. Und mir wird aber auch klar, dass der Weg der Auslegung dieses Gleichnisses nicht so ganz einfach ist. Es wird ein schmaler Gang und den wollen wir heute Morgen mal zusammen gehen. Ich lese mir das Gleichnis aus Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Jesus sagt, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort in Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief: Vater Abraham, hat Mitleid mit mir. Schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide entsetzliche Qualen und diese Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm: Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kam von euch niemand hier herüber. Daraufhin sagte der reiche Mann: Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder. Und möchte sie von diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der Reichsmann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Was passiert nach dem Tod? Was nach dem Tod passiert, entscheidet sich heute. Hier und jetzt. In unserem Leben. Nicht in irgendeiner fernen Zukunft. Ist die eigentliche Aussage dieses Gleichnisses, im Gespräch zwischen Abraham und dem Reichen, dem Hauptteil des Gleichnisses, wird das deutlich. Aber auch der Beginn legt darauf sofort einen Akzent. Dieses kleine Detail möchte ich euch zeigen. Wenn ihr die Gleichnisse im Neuen Testament durchgeht, dann werdet ihr feststellen, die Leute in diesen Gleichnissen sind immer namenlos. Es gibt nur ein Gleichnis, wo es einen Namen gibt. Das ist dieses Gleichnis. Der Name Lazarus. Dass hier also ein Name fällt, ist etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Der Reiche hat keinen Namen. Der Arme, Lazarus, wird mit seinem Namen genannt. Was sagt Jesus über das Jenseits, über den Himmel und unsere Namen? Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das heißt, dort bekannt sind. Notiert sind, im Buch des Lebens stehen. Wenn der Name Lazarus in diesem Gleichnis genannt wird, heißt es, er war bekannt. Man kannte ihn doch. Im Jenseits. Er stand im Buch des Lebens. Er gehört zu Jesus. Der Name des eigentlich noch unbekannten Himmels. Der spielte fürs Jenseits keine Rolle. Er wurde auch nicht von Gott gerufen. Jesus macht durch die Namensnennung des Lazarus zu dessen Lebzeiten klar, nicht erst nach dem Tod, sondern heute. Hier und jetzt ist klar, was nach dem Tod passiert. Entweder mein Name ist im Himmel bekannt oder nicht. Kennt Gott deinen Namen? Kann er dich rufen? Bist du dort notiert? Oder nicht? Je nachdem, wie das ist, wird mein Weg im Jenseits weitergehen. Eins möchte ich noch klarstellen. In diesem Gleichnis wird nicht deutlich, dass Jesus gegen die Reichen ist. Das kommt immer wieder mal vor, dass das so gesagt wird. Das Problem des Reichen in diesem Gleichnis war ja nicht sein Reichtum. Er geht nicht vernünftig damit um, aber das wird ihm nicht vorgeworfen. Das wird mir erzählt. Unter den Jüngern Jesu waren viele reiche Menschen. Schon zur Zeit des Neuen Testamentes. Da waren Frauen, die ihm mit ihrem Reichtum dienten. Bei einem Reichen war Jesus zu Besuch. Abraham, von dem hier die Rede ist, war nach alttestamentlichen Vorstellungen ein sehr, sehr reicher Mann. Und er ist trotzdem in den Himmel gekommen. Und Jesus war nach seinem Tod im Grab eines Reichen. Von Josef von Arimathea. Das Problem des Reichen war, das war alles, was über ihn gesagt werden konnte. Es konnte über ihn nur gesagt werden, der war reich. Mehr nicht, das war's. Wenn ein Freund stirbt, dann versucht man irgendwas über ihn zu sagen. Ja? Oder aus der Familie. Wie er gelebt hat, wie er als Person war, wie er sich gegenüber anderen verhalten hat. Da erzählt man bei der Trauerfeier darüber, da erinnert man sich. Das ist das, was festbleibt in unserer Erinnerung von einem Menschen. Von dem Reichen konnte nur gesagt werden, er war reich. Das war alles. Aber er war nicht reich im Blick auf Gott. Das fehlt. Das war das Problem. Das kann man über mich sagen, wenn ich sterbe. Stell dich das mal vor, ja? Vielleicht ganz heilsam, sich das mal vorzustellen. Ne? Wenn es bei mir losgeht und ich merke, es geht ans Sterben, was sollen dann meine Familie, meine Kinder, der Trauerredner über mich sagen? Was kommt dann aufs Tropfen? Ich habe Christen erlebt bei Beerdigung, die haben gesagt, ich möchte bei meiner Beerdigung nur Evangelium hören. Nur nichts über mich. Nicht so gut, ne? Keine gute Vorstellung. Über den Reichen konnte nur gesagt werden, er war reich. Und mehr nicht. Der Tod des Reichen und des Lazarus, beide sterben. Der Reiche, wir müssen ihn ja so nennen, er hat ja keinen Namen, stirbt und wacht im Totenreich auf. Im Unterschied dazu wird Lazarus abgeholt. Engel, dienstbare Geister sind plötzlich da, nehmen ihn an der Hand oder auf den Arm, wie auch immer, und bringen ihn ins Totenreich. Der Reiche wird nicht abgeholt. Er geht allein. Abraham, Lazarus besser gesagt, wird an die Hand genommen. Wird begleitet. Wird geleitet. In das Jenseits. Keine weiteren Details, aller Kübler-Ross und ihrer Nachfolge, kein Licht und Tunnel oder irgendwelche grauen und samen Zehen. Wichtig ist, Lazarus' Name war im Himmel bekannt. Und er wird erwartet. Da ist etwas für ihn vorbereitet. Er wird begleitet. Wer im Himmel bekannt ist, ist auch im Tod nicht allein. Er kann damit rechnen, abgeholt zu werden, begleitet zu werden, an die Hand genommen zu werden. Der Ort nach dem Tod. Im Text wird der Hades genannt, also das Totenreich. Das ist nicht die Hölle. Die Hölle heißt im Neuen Testament Gehenna. Und sie ist vom Hades klar zu unterscheiden. Die beiden, der Reiche und Lazarus, sind also nicht in der Hölle. Auch nicht im Himmel. Wir merken, die Bibel geht ganz selbstverständlich davon aus, dass es eine jenseitige Welt gibt. Das wird nicht diskutiert. Die Vorstellung ist auch kein Drei-Etagen-System. Das sind eher mittelalterliche kirchliche Vorstellungen. Die biblische Vorstellung vom Jenseits ist viel komplexer. Und das zu entdecken, dazu hat auch die moderne Wissenschaft beigetragen. Um zu verstehen, worauf Jesus hier anspielt, in diesem Gleichnis, müssen wir kurz einen Ausflug in den Thessalonicher Brief machen. Die Gemeinde Thessalonich hatte folgendes Problem. Hatten sich viele zu Jesus bekehrt, es hat eine Gemeinde gegeben, war eine tolle Sache. Aber mittlerweile waren einige Christen gestorben. Und die Christen der damaligen Zeit, ich hoffe, heute ist das genauso, warteten darauf, dass Jesus wiederkommt. Die waren ganz gespannt, wann ist es denn endlich soweit? Wann erleben wir endlich, dass wir Jesus selber sehen können, dass er vom Himmel auf die Erde kommt und wir ihm begegnen? Naja, jetzt waren mittlerweile schon einige Christen gestorben und haben gesagt, die verpassen das ja. Sind ja gar nicht dabei. Ist doch schade. Paulus, was meinst du dazu? Schreib mal was. Ja? Was mit denen denn nun ist? Die kriegen ja gar nicht mit, wenn Jesus wieder so dumm ist und schade. Das ist gar nicht so eine schöne Sache. Und Paulus schreibt einen längeren Text. Ich habe euch nur mal wirklich Vers 16 und 17 mitgebracht. Dort schreibt Paulus, denn der Herr selbst, also Jesus selbst, wird bei einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus den Gräbern auferstehen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, verpasst niemand was. Und auch die Christen, die schon gestorben sind, werden, wenn Jesus wiederkommt, auferstehen. Und werden mit den lebenden Christen zusammen entrückt werden. Braucht sich auch keiner Gedanken machen. Wir sind alle dabei. Und werden Jesus erleben. Aber woher kommen die im Glauben an Jesus verstorben sind? Wo kommen die her? Aus dem Hades. Aus dem Totenreich. Wir müssen uns diesen Raum vielleicht vorstellen wie eine Art Warteraum. Warten auf die Auferstehung Jesu. Auferstehen werden ja alle Menschen. Sagt Jesus im Johannesevangelium. Alle Menschen sind keinem Grab bleiben. Gott wird alle auferwecken. Ob sie an ihn geglaubt haben oder nicht. Die Frage ist nur, wozu? Jesus zu begegnen, mit ihm entrückt zu werden, mit ihm vor dem Thron Gottes zu leben, von ihm geleitet zu werden in die Ewigkeit, Und dann stehe ich auf, um vor dem Thron Gottes zu erscheinen, als jemand, der auf sein Urteil wartet, der von Gott gerichtet wird. Dieser Warteraum wird in diesem Text beschrieben. Damit ist klar, ist nicht alle Fragen damit beantwortet. Der Text gibt uns nur einige kleine Hinweise und mehr nicht. Was erleben wir in diesem Warteraum? Der Reiche, Lazarus und Abraham sind nicht alleine dort. Vers 26 spricht Abraham von uns und euch. Also es gibt mindestens zwei Gruppen in diesem Raum, an diesem Ort. Außerdem kann man sich dort verständigen, sich sehen. Wie diese Kommunikation ohne Leib funktioniert, wird nicht gesagt. Aber sie ist möglich. Die Verstorbenen Hades haben ja ihren alten Leib verloren, der ist begraben. Ihren neuen haben sie noch nicht. Von der Paulus 1. Korinther 15 redet. Eine rätselhafte Existenz. Man kann sich auch erkennen. Der Reiche erkennt Lazarus. Er erkennt auch Abraham. Fragen wir jetzt nicht, woher er weiß, dass das Abraham ist. Das heißt, das Gleichnis gibt Hinweise, aber keine erschöpfenden Erklärungen. Es bleibt die Aussage, dass sie, die im Hades sind, einander erkennen. Und dass zwischen diesen zwei Gruppen eine große Kluft ist, die wird nicht beschrieben. Aber sie ist von Gott dort eingesetzt und sie ist ein unüberwindliches Hindernis. Man kann darüber sehen und rufen anscheinend, aber nicht hinüber gelangen. Selbst Abraham konnte das nicht tun. Stellt euch das nicht alles zu plastisch vor. Es ist eine Beschreibung der jenseitigen Welt mit unseren Worten. Und ob sie dort dasselbe bedeuten wie hier, entzieht sich meiner Kenntnis. Die zwei Orte in diesem Warteraum. Lazarus erwacht in Abrahams Schoß, oder bei Abraham, man könnte auch sagen, an seiner Brust, so wie Johannes beim Abendmahl in der Brust Jesu gelegen hat. Das heißt, er hat einen Ehrenplatz. Es ist ein besonderer Ort der Gegenwart Gottes, wo er aufwacht. Der Sammelpunkt derer, die an Gott glauben und die ihm nachgefolgt sind. Also eine Beschreibung höchster Sicherheit, höchsten Glücks, größter Bewahrung und Geborgenheit, die Lazarus hier erlebt. Der Reiche leidet Pein oder Qual, könnte man auch sagen. Dieser Ausdruck, der hier verwendet wird, wird an anderer Stelle für seelische Schmerzen verwendet. Für innere Kämpfe. Für den Moment, wo man an sich und seinem Leben und alles, was man ist und kann und war, zweifelt. Und man merkt, ich habe mich im Leben völlig verlaufen und finde die Kurve nicht mehr. Der Reiche wird schon hier konfrontiert mit der Tatsache, dass seine Lebensplanung falsch war. Dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Er steht auf der falschen Seite. Und er merkt, Hilfe ist nicht mehr möglich. Selbst Abraham, der große Glaubensvater des Alten Testaments, kann ihm nicht helfen. Auch wenn er möchte. Er hat im Leben nicht für die Ewigkeit geplant, der Reiche. Nicht mit Gott geplant. Und jetzt setzt sich diese Fehlplanung im Jenseits fort. Es ist ja nicht so, dass Gott im Jenseits irgendein großartiges Urteil spricht, das uns in die Hölle verdammt. Im Jenseits setzt sich nur das fort, was ich in diesem Leben entschieden habe. Wenn ich in diesem Leben entscheide, ich will mit Gott nicht leben, ich will mit ihm nichts zu tun haben, dann setze ich das im Jenseits einfach fort. Und mehr nicht. Das stellt der Reiche hier fest. Es gibt ein Jenseits. Es gibt einen Gott. Und er hat mit ihm nicht geplant. Er hat ihn nicht einkalkuliert. Heute ist der Tag der Entscheidung. Das wird dem Reichen bewusst. Es wird ihm bewusst, dass er in seinem Leben an einer Stelle die Weiche falsch gestellt hat. Für sich selbst kann er nichts mehr tun. Aber er denkt an seine Familie. An seine Brüder. Denen soll Lazarus erscheinen, um sie vor diesem Ort zu warnen, um ihnen deutlich zu machen, rechnet mit Gott. Plant ihn ein in euer Leben. Gebt ihm die Stelle in eurem Leben, die ihm zusteht. Die Bitte wird abgelehnt. Nicht deswegen lehnt Abraham sie ab, weil es nicht möglich gewesen wäre. Wenn man die Geschichte von Jesus am Kreuz liest, gibt es da so ein interessantes Detail. Als Jesus stirbt, stehen Menschen aus dem Grab auf. Matthäus 27, Vers 52 und 53, ich könnte das nur nachlesen. Stehen Menschen aus dem Grabe auf und erscheinen anderen in der Stadt. Ein anderer Lazarus aus Johannes 13 wird von Jesus auferweckt, aus dem Totenreich geholt. Möglich ist das. Aber die Bibel warnt davor, das zu tun und mit diesen Toten umzugehen. Aber Abraham sagt, es würde nichts nützen. Wir kennen das doch alle. Da passiert irgendwas in der Welt, was Tolles oder Schreckliches, und ein paar Tage lang ist die Presse davon voll und wir sind bewegt und es betrifft uns, und eine Woche später redet keiner mehr darüber. Weil die Tagesereignisse darüber hingegangen sind. Und so werden es auch mit einem Auferstandenen. Er wäre einige Wochen die Sensation und dann ist alles vergessen. Sicherheit vor dem Aufwachen im Totenreich auf der falschen Seite, sagt Abraham, bietet das Hören auf Mose und die Propheten, das heißt auf die Bibel. Darin redet Gott zu uns. Darin zeigt er uns den Weg des Lebens. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg auf die richtige Seite. Wenn ich ihn kenne, wenn ich mit ihm lebe, wenn ich ihn einplane, wenn er meinem Leben die Bedeutung hat, die ihm auch zusteht. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Jesus sagt zum Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So schön diese Aussage ist, Jesus redet zum Schächer nicht vom Totenreich, sondern vom Paradies. Vielleicht ist der Schächer eine Ausnahme. Auf jeden Fall macht diese Aussage deutlich, die jenseitige Welt entzieht sich unserem Koordinatensystem. Ne? Entzieht sich unserer Systematik. Und das ist auch nicht anders zu erwarten. Denn es ist ja nicht unsere Welt, sondern Gottes Welt. Und die hat andere Gesetze als unsere. Aber es ist die Welt Jesu Christi. Er kommt von dort. Er kennt sie. Es gibt niemanden, der sich im Jenseits so gut auskennt, wie Jesus selbst. Und darum kann er zum Schächer sagen, dorthin wirst du mit mir gehen. Und das kann er auch zu uns sagen. Ich rufe dich in meine Welt, in das Paradies Gottes. Die Frage ist, ob ich seinen Ruf höre. Ob ich heute Morgen, wenn er anklopft bei mir und sagt, hör mal zu, ich würde deinen Namen gerne notieren. Bist du einverstanden? Die Frage ist, wie ich antworte. Ich bereit bin, mit Gott zu rechnen.